Ja. In der Musik, vor allem auch in der klassischen Musik, gibt es oftmals ein sogenanntes Motiv. Das Motiv in der Musik ist die kleinste musikalische Einheit und die ist prägend für das ganze Musikstück und der Hörer wird immer wieder konfrontiert und kann diese kleinste musikalische Einheit immer wieder hören. Und dieses Motiv kann nur aus zwei oder drei Tönen bestehen. Und diese kleinste musikalische Einheit, die wird oftmals wiederholt, die kann sich verselbstständigen, die kann auch auf eine andere Tonstufe versetzt werden. Und manchmal verändert sich das Motiv und verbindet sich dann auch mit anderen. Aber es bleibt die ganze Zeit diese Keimzelle des ganzen Musikstückes. Genau, vielen Dank, Ruben. Und so gibt es in dem recht dicken Buch der Bibel, ja, gibt es auch ein Motiv. Vielleicht mehrere, aber es gibt so eins, was vom Anfang bis zum Ende durchgeht. Das ist so die Keimzelle. Es verändert sich manchmal ja eine andere Tonlage, verbindet sich immer wieder mit anderen Geschichten, Motiven, aber man kann es erkennen und ich nenne es einfach mal das Exodus-Motiv. Das Exodus-Motiv. Und Exodus steht ja eigentlich nur für diesen Auszug, ja, diesen Aufbruch von dem Israel, das gefangen ist in der Sklaverei und das rauskommt in die Freiheit. Exodus steht für einen Aufbruch, wenn wir persönlich gefangen sind in irgendwas und Gott plötzlich eingreift und wir zu einer neuen Freiheit bekommen. Wenn was da ist, was uns zerstört und kaputt macht und sich das dann verändert. Also wenn du heute hier bist und fragst, hey, wie kann ich dieses dicke Buch der Bibel eigentlich verstehen oder vielleicht hast du darin auch noch nie gelesen, sagst, das sind so viele alte Geschichten, was hat es mit mir heute zu tun? Dann möchte ich dir Mut machen, mal auf dieses Motiv zu achten, auf dieses Exodus-Motiv, weil es zieht sich tatsächlich von Anfang bis zum Ende, bis zu Jesus immer wieder durch. Und wenn dieses dicke Buch der Bibel, ja, das Buch aller Bücher, so zentral über diese Befreiung, über dieses Exodus-Motiv spricht, dann hat es ja einen Grund. Es hat vielleicht den Grund, dass es echt was mit uns heute zu tun hat, was die Bibel uns da zeigen will. Und sie zeigt letztlich in dieser Exodus-Geschichte auf der einen Seite die ganz große Geschichte, ja, die alles umspannt vom Anfang bis zum Ende. Der Gott, der am Anfang da ist und am Ende. Eine ganz große Geschichte der Befreiung, der Heilung, könnte man sagen, des Eingreifen Gottes. Und dann kommen immer wieder viele andere kleine Geschichten der Bibel vor und Inhalte, die sich damit verbinden. Und wir brauchen eigentlich als Menschen beides. Wir brauchen so eine ganz große Geschichte, ja, wo wir uns irgendwie einreihen können. Ich meine, jeder von uns, der heute hier ist, glaube ich, hat so eine ganz große Geschichte, ob er jetzt darüber vielleicht so reflektiert oder nicht, aber wir brauchen irgendwie einen Grund, warum wir leben, ja, warum stehen wir morgens auf, warum arbeiten wir, warum investieren wir für unsere Familie, ich brauche ja irgendwo, woher komme ich, wohin gehe ich, warum bin ich hier, also eine ganz große Geschichte, in der ich mich einreihen kann. Und dann brauchen wir es aber auch ganz persönlich, so unsere kleine Geschichte im Alltag. Und die Bibel zeigt uns spannenderweise gerade beides und diese Exodus-Geschichte eben auch. Ich weiß nicht, was deine große Geschichte ist, wenn du sagst, ja, eigentlich letztlich habe ich vielleicht keine oder eigentlich ist meine große Geschichte, dass es alles Zufall ist. Kann ja sein, dass du sagst, ich bin eigentlich nur aus Zufall hier. Ja, und dann macht es was mit dir. Dann sagst du entweder, hey, es gibt keinen Sinn im Leben und ich werde vielleicht eher melancholisch oder depressiv oder du sagst, es ist alles Zufall, ich muss selber meines Glückes Schmied sein, es liegt an mir. Ich meine, es gibt keinen größeren Sinnzusammenhang, also mache ich das Beste draus. Also diese ganz große Geschichte, die du hast, prägt dich dann in deinem Denken, in deinem Handeln. Aber wenn es eine ganz große Geschichte gibt, die Gott schreibt, von Anfang bis zum Ende, und es ist eine Geschichte der Freiheit und wir können Teil sein mit unserem kleinen Leben, dann macht es auch was mit uns. Dann ändert es ein Stück weit meine Perspektive. Warum bin ich überhaupt da? Warum engagiere ich mich? Wozu? Was hat das Ganze für ein Ziel? Und darum geht es letztlich in diesem Exodus-Motiv. Und ich möchte heute darüber noch ein bisschen anschauen, was ist denn so der Dreiklang, ja, was sind so die Grundtöne von diesem Motiv, was hat es mit uns zu tun? Und es zeigt sich ganz gut bei dem ersten großen Leiter der Befreiungsgeschichte, nämlich Mose. Und das zweite Buch Mose beginnt unter anderem mit ihm, mit Mose. Es gibt im Alten Testament keinen größeren Prophet als Mose. Also auf der Prophetenbühne des Alten Testaments hat er die Hauptrolle. Denn es gibt keinen, sagt auch die Bibel, der Gott so gesehen hat und erlebt hat wie er. Keiner, der solche Wunder erlebt hat. Also Mose ist ganz wichtig in der Bibel. Und bevor Mose aber dann später mal so eine riesen Befreiungsaktion leitet mit Millionen von Menschen, wo was Wunderbares passiert, passiert ganz viel in seinem Leben. Und es gibt uns auch nochmal den Hinweis, bevor wir verstehen, was die große Geschichte von Gott ist, wie wir Teil davon sein können, passiert oft mal etwas in unserem Leben zuerst, dass wir erfahren, wie Gott in unserem Leben eingreift und dann öffnet sich plötzlich auch eine Perspektive für was Größeres. Und Mose wird geboren, also so fängt diese Geschichte an, in einer ziemlich schwierigen Zeit. Das Exodusbuch, zweite Buch Mose, fängt so an, dass Israel in Ägypten ist. Und die werden immer mehr und es kommt ein neuer Pharao, ein neuer König und der bekommt Angst vor diesen vielen Israeliten. Er hat Angst, ja, zu viele Ausländer. Er weiß nicht, was er machen soll und was passiert, wenn die immer mehr werden. Vielleicht kommt er irgendwann eines Tages in Krieg und die ganzen Israeliten verbünden sich dann mit den anderen und er überlegt sich, was er machen kann und er sagt, ich muss das Volk klein halten. Er setzt also Arbeitsaufseher ein, Sklavenhalter dann auch, die diese Männer vor allem ganz hart rannehmen, ja, er will sie an der kurzen Leine halten, er möchte durch diesen Druck klar zeigen, wer hier der Chef ist und er möchte, dass sie eben sich nicht ausbreiten, immer stärker werden. Aber es bringt nichts, Israel, die werden immer mehr, diese Hebräer, und dann wird er noch drastischer und er degradiert sie sozusagen zu Menschen zweiter Klasse, sie müssen noch härter arbeiten, all ihre Kraft, ja, ausgeben, sie sind eigentlich wie eine Art Sklavenvolk unter Ägypten. Und dann hat der Pharao noch eine Idee, und zwar ruft er die Hebammen zusammen, die für diese Ägypter arbeiten, die bekommen ja so viele Kinder, und sagt zu ihnen, wenn ihr da hingeht, dann macht ihr Folgendes, wenn ein Sohn geboren wird, dann bringt ihr ihn um und ihr lasst nur die Mädchen am Leben. Also ziemlich krasse Maßnahme. Aber die Hebammen, die machen das nicht. Es steht da so in der Bibel, die haben Ehrfurcht vor Gott, die möchten es nicht machen. Und der Pharao bekommt es eines Tages mit und dann ruft er die Hebammen zu sich und spricht mit ihnen. Und ich finde es recht amüsant, was dann die Antwort der Hebammen ist, warum sie das nicht tun. Ja. Die Leiterin der Hebammen hießen Schirpa und Pua und dann passiert dieses Gespräch und ich steige mal ein in 2. Mose 1, Vers 18. Ihr könnt schon mal hinklicken, genau. Als der König, also der Pharao, sie dann deswegen, also diese Hebammen zur Rede stellte, erklärten sie, die hebräischen Frauen sind viel kräftiger als die Ägypterinnen. Ehe wir zu ihnen kommen, haben sie ihr Kind schon geboren. Ja klar. Aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, tat er ihnen Gutes und schenkte ihnen eigene Familien und Kinder. Und das Volk Israel wurde immer größer und mächtiger. Schließlich befahl der Pharao den Ägyptern dann Folgendes. Werft alle Neugeborenen, Jungen der Hebräer in den Nil, nur die Mädchen lasst am Leben. Also die Sklavenarbeit hat es nicht gebracht, die Hebammen haben es nicht gebracht, jetzt machen wir eigentlich Folgendes, alle müssen den Nil schweißen, also alle müssen getötet werden. Seine Idee war klar, er wollte, dass nur noch Mädchen dann da sind und dass sie sich vermischen und dass sie sich eben nicht weiter ausbreiten. Und in dieser Zeit, dieser genau krassen Situation der totalen Unterdrückung des Mordauftrags, wird jetzt Mose geboren. Und ich lese mal weiter. Zu jener Zeit heiratete ein Mann vom Stamm Levi eine Frau aus demselben Stamm und sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, dass es ein gesunder, schöner Junge war, hielt sie ihn 3 Monate lang versteckt. Doch schließlich konnte sie ihn nicht mehr verbergen. Sie nahm einen Korb aus Schilfrohr und dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und setzte es im Schilf am Nilufer aus. Und in dieser Geschichte jetzt können wir schon das Exodus-Motiv hören. Und ich nenne mal 3 Töne von dem Motiv, das hier vorkommt und das sich immer wiederholt. Und zwar, das Exodus-Motiv zeigt uns erstens mal, es gibt eine menschliche Sackgasse. Es gibt eine Situation, wo der Mensch nicht mehr weiter weiß. Hier eine absolute Katastrophe. Es gibt keinen Ausweg mehr, die Sackgasse. Und dann kommt der 2. Ton, das wunderbare Eingreifen Gottes. Obwohl es keine Möglichkeit gibt, kommt plötzlich irgendwas von Gott, der greift ein und es verändert sich wieder was. Es geschieht eine Befreiung. Und der 3. Ton dann, dadurch entsteht eine Bewegung, ein Aufbruch zur Freiheit. Die Musiker können sich mal überlegen, wie man das so musikalisch darstellen könnte. Aber zuerst mal die Sackgasse. Hier also die Sackgasse, die absolute menschliche Katastrophe, die unsagbare Unterdrückung. Das betrifft ja eine ganze Nation, aber dann plötzlich der Fokus auf eine einzelne Familie, die das miterleben. Ja, die Mutter bekommt einen Sohn. Und 3 Monate ist sie dann, kann sie noch bei sich zu Hause halten und der schreit dann noch nicht so laut, aber irgendwann mal wird es immer lauter. Und es gibt sogar eine jüdische Erzählung, weiß nicht, ob das wahr ist, die sagt, dass die Ägypter damals mit ihren Babys um die Häuser der Israeliten gelaufen sind und sie haben schreien lassen, um dann zu hören, welche Babys anfangen zu schreien, um rauszufinden, wo die sind. Also so ist die Situation. Und wenn eine Mutter dann keine Möglichkeit mehr hat, außer so einen Korb zu basteln, das abzudichten, das Baby reinzulegen und dem Nil das zu überlassen, dann ist es eine Sackgasse. Es ist keine Hoffnung mehr. Was kann man da noch machen? Menschlich gesehen geht einfach nichts mehr. Du kommst, keine Chance, keine Ressourcen, keine Gedanken mehr. Du bist da drin. So ein kleines Beispiel von der Sackgasse haben wir erlebt als Familie im August. Es war jetzt nichts so Schlimmes, aber wir waren unterwegs, ja, wir hatten mit einem Wohnwagen zum ersten Mal in unserem Leben und wir fahren dann so Richtung Frankreich und wir sind mit dem Wohnwagen unterwegs und fahren dann von der Autobahn runter in die Region der Ardèche, da fährt man eine Stunde hin und wir sind dann fast an unserem Ziel, das Navi sagt nur noch 2 Kilometer und dann ging es so eine schmale Brücke über den Fluss drüber und nur einspurig, wir fahren darüber. Tolle Aussicht über den Fluss, wir sind total begeistert, gleich sind wir da und dann kommt nochmal so ein Bergdorf und wir fahren in das Bergdorf rein, nur noch 1,5 Kilometer, ja. Und rechts, als wir so reinfahren, da war so ein Schild, so rot, ein durchgestrichen Wohnwagen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es so kurz gesehen habe, egal, das Navi zeigt es an, komm, wir fahren weiter, ja. Und plötzlich sehe ich so ein paar Männer, die uns komisch angucken, ja, wir fahren immer weiter in das Bergdorf rein und wir kommen um eine Kurve und plötzlich wird es einfach zu eng. Es geht nichts mehr. Und wir bleiben stehen und ich mache die Fenster so nach unten, nach links. Ja, das Balkon von dem Dorfbewohner war sozusagen direkt neben dem Auto und da rechts auch. Ja. Und es wurde noch enger. Und ich so, ja, Entschuldigung, ich bin deutscher Tourist und ich weiß nicht, wie wir weiterfahren sollen. Und er schaut mich nur an und sagt, ja, du bist jetzt in der Sackgasse. Also hoffen wir mal, dass die Polizei nicht kommt. Hinter uns kamen schon die ersten Autos. Ja. Rückwärts fahren ging nicht, rechts und links ging nicht. Und dann standen wir in der Sackgasse und wir hatten keine Ahnung mehr, was wir jetzt machen sollen. Und so eine Sackgasse ist so ein Bild davon. Du bist in irgendwas drin und du hast keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Es kann sein, dass du einfach finanziell auch merkst, hey, ich bin in so einer Sackgasse drin, ich habe alles eigentlich durchdacht und aufgebraucht, aber ich habe jetzt menschlich gesehen keine Ahnung mehr, wie ich da rauskommen soll. Oder vielleicht sagst du beruflich, ja, ich habe eigentlich alles, alle meine Netzwerke, alle Leute abgefragt, alles schon versucht, aber ich komme jetzt beruflich hier an diesem Punkt einfach nicht weiter, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Oder vielleicht hast du schon mal erfahren in einer Familiensituation, dass du sagst, hey, wir haben uns echt bemüht, wir strengen uns an, aber wir kommen nicht mehr raus. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und vielleicht bist du selber dran schuld, ja? Da waren eigentlich so Hinweisschilder, so rot durchgestrichen. Vielleicht haben die anderen Menschen auch schon ein paar Mal ein Signal gegeben, hey, fahr nicht weiter. Und dann bist du irgendwann drin und sagst, oh Mann, wieso bin ich weitergefahren? Es kann sein, dass wir manchmal in der Sackgasse dann merken, da waren doch so Hinweisschilder. Später habe ich auch herausgefunden, da waren sogar mehrere in diesem Bergdorf. Oder es kann auch sein, manchmal kommen wir in eine Sackgasse, weil einfach was passiert, ja, wie bei Mose. Ich meine, was konnte die Mutter machen? Das bricht einfach hier rein. Das war ja nicht ihre Schuld. Sie hat den auch nicht gewählt, den Pharao. Und das Exodus-Motiv zeigt uns eben, dass es Teil unserer Geschichte ist, dass wir Menschen immer wieder in Sackgassen reingeraten. Ganz große Sackgassen, aber auch ganz persönlich kleine. Eine der großen Sackgassen in unserer Geschichte ist sicherlich, dass ganz viele Menschen heutzutage fliehen wollen von ihren Ländern, weg, irgendwo anders Freiheit suchen, weil sie nicht mehr leben können. Es gibt einen ganz bekannten Fotografen, der heißt Sebastian Salgado und der hat versucht, das mit Bildern festzuhalten. Sein Buch heißt auch Exodus. Ja. Mal ein Bild von ihm mitgebracht. Da hat er 1996 nach einem Bürgerkrieg in Kabul ein Foto gemacht. Und wenn wir das Bild anschauen, da merken wir auch, das ist eine Sackgasse. Ich meine, wenn du so lebst, wenn deine Stadt so aussieht, was willst du noch machen? Kein Wunder, dass dann so viele Menschen da fliehen. Aber jetzt auch ganz persönlich für uns heute hier im Breisgau, es ist Teil unserer Geschichte, dass wir in Sackgassen geraten. Vielleicht bist du auch gerade in einer drin. Fragst dich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Oder vielleicht blickst du zurück und sagst, ja, ich weiß, da gab es auch mal so Sackgassen, no turnaround, ich weiß nicht, was gehen soll. Als die Mutter von Mose ihn nicht länger verbergen konnte, Es ging einfach nicht mehr. Musste das machen. Und das Spannende in dieser Geschichte und diesem Exodus-Motiv ist, das ist der erste Ton, die Sackgasse. Da kommt dann gleich der zweite. Es kommt immer wieder so ein zweiter Ton. Es gibt dann einen, der doch irgendwie einen Weg weiß. Es gibt einen, der dann irgendwie einen Aufbruch schenkt. Der mehr weiß als Google Maps, ja, der die Routen neu berechnen kann, der irgendwie andere Karten noch im Spiel hat und auf wunderbare Art und Weise übernatürlich Eingreifendes passiert etwas. Und das ist der zweite Ton vom Exodus-Motiv, eben diese überraschende, wunderbare Eingreifen Gottes. Dass Gott da ist in deiner Sackgasse und dass er eine Möglichkeit hat, was verändern, was du nicht kannst. Und genau das passiert auch bei Mose. Ja, da fließt der kleine Mose den Nil runter, es ist alles vorbei. Und da geht die Schwester noch mit. Und plötzlich passiert was, was keiner gedacht hätte. Ich lese mal weiter. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu beobachten, was mit ihm, also mit diesem Mose, geschehen würde. Und irgendwann kam die Tochter des Pharaos zum Baden an den Fluss. Ihre Dienerin ging am Ufer hin und her und warteten. Plötzlich entdeckte die Tochter des Pharaos den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen und sie bekam Mitleid und sagte, das ist bestimmt eins von den hebräischen Kindern. Da ging die Schwester des Jungen zu ihr und erzählte, ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt, soll ich sie rufen? Dann kann sie das Kind für dich stillen. Ja, ruf sie her, antwortete die Tochter des Pharaos. Und so lief das Mädchen los und holte ihre Mutter. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf, nimm dieses Kind mit und still es für mich, ich werde dich dafür bezahlen. Dann nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich, also die Mutter von Mose, und stillte ihn. Wow. Also in dieser kleinen familiären Geschichte, da passiert plötzlich irgendwas, was keiner erwartet hätte. Aus dem gleichen Herrscherhaus, der Pharao, der gesagt hat, du musst dafür bezahlen, dass du einen Sohn bekommst, du musst deinen Sohn töten. Aus diesem gleichen Herrscherhaus kommt jetzt eine Frau, die sagt, nee, bitte still das Kind und ich bezahle dich dafür. Ich meine, wer hätte vor ein paar Stunden noch gedacht, dass die Geschichte so eine Wendung nimmt? Die Mutter war sich eigentlich klar, das ist das Ende. Ja, es gibt keine Chance mehr und jetzt diese, eigentlich muss er sterben, jetzt dieses Wunder, dass aus diesem gleichen Herrscherhaus die Rettung kommt, dass die eigene Mutter ihr Kind wieder nehmen kann, stillen kann, dafür bezahlt wird. Und das ist das Spannende an Gott und an seiner Geschichte mit uns und in dieser Welt, dass er immer wieder eingreift in Situationen, wo wir wirklich denken, es geht nicht mehr. Und vielleicht sind Sackgassen auch gerade mal die Situation, wo ich eben auch anfange, ich schaff's nicht mehr und meinen Blick heb auf Gott und sag, Gott, ich brauche dich jetzt wirklich, weil ich krieg's nicht hin. Und dieses Exodus-Motiv, dieses Lied, das will uns eigentlich genau dieses Vertrauen in unserem Herz wieder wecken. Ja. Wir hatten ja am Anfang diese Freiheitssongs, ja. Ich weiß nicht, mit welchem Lied du jetzt da dich so angefreundet hast, welches Lied für dich mit Freiheit verbunden ist, aber es gibt ja so Songs, die bewegen was in uns. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das Lied noch, Ein Hoch auf uns. Ja? Was verbindet man damit? Ja, wir sind Weltmeister geworden, oder? 2014, da lief das die ganze Zeit im Radio. Immer wenn ich das Lied höre, dann denke ich an Deutschland Weltmeister. Und dieses Lied weckt was in dir. Ja, wow, wir haben es geschafft, wir können es, wisst ihr, und dieses Exodus-Motiv, das immer wieder vorkommt, das soll was in uns wecken. Da ist dein Ton der Sackgasse. Ja, den kenne ich. Und dann erinnerst du dich oder du liest die Geschichte und merkst, hey, aber es gibt doch einen zweiten Ton, da geht es noch weiter, das ist nicht das Ende, es gibt ja noch einen Gott, der eingreifen kann. Und dieses Lied soll dieses Vertrauen immer wieder uns wecken, wenn wir da sind, es geht nicht weiter. Ich fand es so toll, wie letzten Sonntag hatten wir Taufe hier im Gottesdienst und ein junger Mann namens Tino hat erzählt, wie er in so einer Sackgasse drin war. Schon als junger Mann, er war in einem Loch, er kam einfach nicht raus, er wusste nicht warum. Er hat sich gefragt, warum lebt er überhaupt? Es war so dunkel. Und er hat dann erfahren, wie Gott selber ihm Hoffnung gibt und ihn wieder rausholt. Ja, dieser zweite Ton. Es gibt einen Gott, der hat andere Möglichkeiten. Und das lernt Mose von Anfang an schon. Und in deiner Sackgasse, wo du gerade drin steckst, möchte dir Geschichte den Mut machen, hey, hör mal zu, es gibt noch einen Gott. Der hat noch andere Möglichkeiten. Und dann bricht was auf, der Aufbruch zur Freiheit. Das ist der dritte Ton, der Aufbruch zur Freiheit. Ich meine, im Volk als Mose da so gerettet wird, geht es ja immer noch schlecht. Die sind immer noch versklavt, die kriegen immer noch nichts davon mit. Aber die Geschichte zeigt, jetzt beginnt was. Es startet was Neues. Gott ist da, er hat einen Weg, er wird einen Mann berufen, der was Großes vollbringen wird. Es dauert zwar noch eine Weile, aber er ist da. Und am Ende von dieser Geburtsgeschichte, da steht dann, als der Junge in Vers 10 größer wurde, also Mose wächst heran, brachte die Mutter ihn zur Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Ich habe ihn aus dem Wasser geholt, sagte sie, und darum nannte sie ihn Mose, herausgezogen. Also der aus dem Wasser herausgezogen wurde in letzter Sekunde, der wird später einer sein, der das ganze Volk Israel herauszieht oder Gott durch ihn herauszieht. Das ist ein Teil seiner Identität. Er erfährt, wie Gott ihn befreit, und er wird einer, durch den Gott viel Befreiung schenkt. Darum geht es dann weiter in den nächsten Wochen. Und wenn wir in unserem Leben Erfahrung machen, dass Gott eingreift in unserem Leben, in unserer Biografie, dann brechen wir auch auf zu jemandem, der diese Freiheit anderen Menschen bringen kann. Achso, wie ging es eigentlich weiter mit der Sackgasse in der Ardèche, ne? Ja, wir waren ja da drin. Und wie kamen wir da raus? War jetzt gar nicht so spektakulär. Ich hatte mal im April durch einen Freund ein ADAC-Sicherheitstraining gemacht, ja. Das habe ich noch nie gemacht mit einem Wohnwagen. Und ich sage mal, das hat mich vorbereitet. Ja. Ich könnte jetzt sagen, Gott hat es auch gebraucht. Wir haben auch in der Situation gebetet. Und ich habe gesagt, egal, wir sind da drin, wir fahren einfach weiter. Ja, wir sind einfach weitergefahren. Ja. Ich habe gedacht, hey, das schaffen wir vielleicht. Und es war so knapp, ja. Also es war wirklich so knapp, rechts und links. Und die Dorfbewohner haben wahrscheinlich alle gedacht, der Deutsche. Aber wir sind dann tatsächlich rausgekommen. Und das Schöne war, als wir rausgekommen sind, für mich irgendwie schon auf wunderbare Art und Weise, da war so ein Gefühl von, oh, danke Gott, von Aufbruch da. Klar, wir haben uns gefreut auf den Urlaub und so weiter. Und ich glaube, das ist eine kleine Erfahrung, aber es sind so Erfahrungen, wenn wir merken, wie Gott eingreift in unserem Leben, dass wir aufbrechen zu einer Bewegung in unserem Herzen zu anderen Menschen. Ich möchte jetzt am Ende von der Predigt noch ein bisschen darüber reden, wie das überhaupt gehen kann, dass ich mit Gott Freiheit erfahre. Ich weiß nicht, ob du denkst, wenn ich aufbreche und mich an Gott wende in meiner Sackgasse, passt es zusammen, dass ich dann gleichzeitig Freiheit erfahre. Weil ich merke oft in Gesprächen, und auch bei mir war das lange so, wenn ich an Gott denke, dann denke ich nicht an Freiheit. Wenn ich an Gott denke, dann denke ich eher, oh, das engt mich ein, also ich bin doch gerade frei, wenn ich keinen Gott brauche, oder? Also wie passt es zusammen, Freiheit in meinem Leben zu erfahren, aufbrechen zur Freiheit und gleichzeitig mich zu binden an einen Gott? Also wenn ich Gott vertraue, dann binde ich mich ja irgendwie an ihn. Ich möchte erst mal sagen, weißt du, Freiheit in deinem Leben entsteht nie in einem luftleeren Raum. Es gibt keine absolute Freiheit ohne irgendeine Abhängigkeit. Das gibt's gar nicht. Also es gibt manche Menschen, die Paragliding machen hier auf dem Kandel. Im Frühjahr und im Sommer fliegen die da runter, ja. Sehen das ganze Tal, es ist ja wirklich wunderschön. Ich kann mir vorstellen, was für ein Gefühl von Freiheit es ist. Aber sie können nur dieses Gefühl der Freiheit im Paragliding erleben, weil sie sich ganz fest an diesen Gleitschirm binden. Ja, anders geht's nicht. Der ist wahrscheinlich auch TÜV geprüft und so weiter. Oder wir leben in einem Land, wo wir ganz viel Freiheit erfahren. Wir können frei glauben, frei äußern. Aber das geht nur, weil die Gesellschaft, die sich hier in Deutschland befindet, alle an ein Grundgesetz binden. Ohne diese Bindung, wenn es nicht jeder machen würde, dann könnten wir nicht Freiheit erfahren. Und dieses Lied, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, ja, ist ein schönes Lied. Aber mal ganz ehrlich, ich kann nicht über den Wolken leben. Ja, da gibt's ja keine Luft und keine, also wir Menschen sind immer gebunden an irgendwas. Wir sind gebunden an die Naturgesetze oder wir sind an Sauerstoff, an Klima, an anderen Menschen. Wir leben immer in Abhängigkeiten. Ich bin nie absolut frei. Also die Frage ist eher, an was binde ich mich eigentlich oder an wen? Wo will ich denn meine Freiheit herholen und gibt's die da wirklich? Und ich, wenn ich jetzt sage, weißt du, ich binde mich in meinem Glauben, in meinem Leben, oder ich will es zumindest, an erster Linie an Gott, an den binde ich mich. Ja, dann machst du dich ja abhängig von dem. Ja, mache ich mich abhängig von dem. Aber ich mache mich abhängig von ihm. Und die Frage ist ja, ist Gott einer, der das Leben ist, der alle Macht hat, der in mein Leben kommt, um mir Freiheit zu schenken, ist er so einer? Und die Exodus-Geschichte sagt uns ganz deutlich, er ist so einer. Also wenn ich mich an ihn binde, mache ich mich abhängig, aber ich bekomme die Freiheit, die mir schenkt. Natürlich kannst du sagen, ja, ich binde mich an nichts, das kann ich jetzt nicht glauben, wir binden uns ja immer an was, oder ich binde mich an etwas anderes, dann können wir darüber reden, ja, was ist es denn und was schenkt dir das, woran du dich bindest? Aber zu sagen, ich lebe so über den Wolken ganz frei, das geht doch nicht. Und wenn Gott wirklich der ist, der alle Macht hat, und darum geht es auch in der Geschichte, ja, der Pharao ist eigentlich der, der alle Macht hat. Keiner kann was sagen, er kann einfach Sklavenhalter einsetzen und keiner kann was tun. Aber doch, es gibt einen, nämlich Gott. Und wenn Gott dieser ist, der alles umspannt, der alle Macht hat und der derjenige ist, der zu uns kommt und uns Freiheit schenken will und der uns nicht zwingt zu glauben, sondern der unser Herz wirbt, dass wir lernen, ihn zu lieben. Wenn so ein Gott es gibt, und es zeigt sich ganz besonders in seinem Sohn Jesus, warum sollte ich mich dann nicht an ihn binden? Warum sollte ich mich nicht abhängig machen von diesem Gott? Ich möchte einfach Mut machen, da wo du gerade stehst. Vielleicht bist du auf der Suche oder vielleicht fragst du dich auch ganz neu, macht es nicht mehr Sinn, dass ich mich auf ganz andere Dinge verlasse? Auf meine Kraft, auf meine Finanzen, auf sonst irgendwas. Warum sollte ich mich an Gott binden, wirklich abhängig machen? Und die Frage ist nicht, ob wir uns an etwas binden, sondern an wen. Und ich möchte Mut machen, heute und diese ganzen nächsten Wochen dich einzulassen auf diese Geschichte der Freiheit, auf diesen Gott. Und lass dich wieder neu ein auf dieses Exodus-Motiv. Ja, da gibt es menschliche Sackgassen, das ist der erste Ton. Aber es gibt einen Gott, der überraschend eingreift, der um unser Herz wirbt und der uns dadurch wieder einen Aufbruch schenken möchte in seinen Weg der Freiheit rein. Amen.